Literatur ist eine eigene Welt und hat ihre eigenen Gesetze. Sie ist nicht auf den Realismus der Wirklichkeit angewiesen, denn Literatur ist keine Dokumentation. So ungefähr schreibt das Guy Helminger in seinem neuen Roman Die Lombardi-Affäre. In dem Buch spielt der Autor mit unserer Wahrnehmung von Wirklichkeit und Wahrheit. Welche Rolle spielt die Sprache dabei? Außerhalb der Sprache können wir nicht denken. Also sind wir immer schon Literatur? Fragt Helminger. In dem Buch Die Lombardi-Affäre spielt der Autor auch auf eine reale Affäre in Luxemburg an, die Lungi-Affäre, bei der es im Hintergrund um die Bedeutung von Kunst und Kultur ging. Guy Helminger stammt selbst aus Luxemburg, er lebt schon seit vielen Jahren in Köln. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir können nicht außerhalb von Sprache denken. Sind wir immer schon Literatur? Das heißt, das Ich ist, sobald wir über das Ich sprechen, immer eine Fiktion?
Naja, also das ist in diesem Buch natürlich George Husen, der das sagt, ne? Der sehr großes Interesse daran hat, dass das, was er erzählt, auch tatsächlich Wirklichkeit ist. Aber ich finde den Gedanken total interessant, weil wenn man wirklich drüber nachdenkt, dass man außerhalb von Sprache sich selbst gar nicht denken kann, dann ist man ja immer Teil eines Romans, eines Weltromans. Das ist etwas Fantastisches. Das erinnert mich dann auch sofort, am Anfang war das Wort, ja, außerhalb dessen gibt es nichts.
Und das Wort ist Fleisch geworden. So beginnt das Johannesevangelium. Yeah. Sie haben ihn gerade schon angesprochen, den Ich-Erzähler. George Husen, der erzählt diese Geschichte, dessen Schriftsteller, der auch als Moderator im Fernsehen arbeitet. Na, gibt es da Schnittmengen mit der Existenz des Autors, der ja auch Schriftsteller ist, der ja auch TV-Sendungen moderiert hat? Wie groß sind denn die Schnittmengen?
Also ich würde sagen, was ich immer sage bei jedem Buch, ich schreibe ja immer so lange über mich selbst, bis ich mich selbst nicht mehr erkenne. Und ich glaube, das machen die meisten Literaten. Man muss ja von einem gewissen Pool an Erfahrungen ausgehen, um überhaupt etwas zu Papier zu bringen. In diesem Buch ist es natürlich eins der Hauptthemen, dieses Was ist Wirklichkeit und was ist literarische Wirklichkeit. Und deshalb war es für mich auch wichtig bei dem Buch, diese Trennlinie für den Leser zu verwischen. Viele, gerade in Luxemburg, die mich kennen werden und viele, die diese Lungi-Affäre von früher gekannt haben, die werden natürlich fast eins zu eins immer hin und her springen und damit tappen sie natürlich auch in eine Falle, wenn man so will. Weil natürlich gibt es diese Parallelen, die sie angeschnitten haben, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass dieser Husen im Darknet unterwegs ist und seinen Nachbarn umgebracht hat. Das hat nun wirklich nichts mit dem Autor Helminger zu tun, das verspreche ich. Und bei Lungi ist das ähnlich. Dieses Verwischen war mir halt wichtig, eben weil Husen diese ganze Theorie aufmacht.
Auf die Lungi- oder Lombardi-Affäre kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, dieser Herr Husen, das ist ja schon spezieller. Also mit dem Schriftsteller hat er wirklich dann nicht mehr alles zu tun. Gleich auf den ersten Seiten bringt er seinen Nachbarn um. Wir gehen mal davon aus, dass Guy Helminger das nicht getan hat. Sie erzählen diese Geschichte von Husen, also von jemandem, der besessen von der Idee ist, dass alles mit allem verbunden ist und der deshalb ja auch zu Anfang diesen Mord begeht, um sich eigentlich zu befreien. Das klingt jetzt nach einer etwas gewagten Versuchsanordnung. Sie lassen ihren Helden aus der Zwangsläufigkeit seines Handelns ausbrechen, indem er jemanden umbringt.
Ich glaube, da gibt es mehrere Sichten. Aus seiner Sicht ist es natürlich so, er rechtfertigt seinen Mord und fährt damit dafür große Geschütze auf. Er sagt nicht nur einfach, der hatte es verdient oder ich habe mich verteidigt, sondern erklärt warum und geht da bis in die Französische Revolution zurück. Auch das ist so ein altes Thema, was wir aus der Literatur schon kennen, ja, diese Rechtfertigung des Mordes.
Er rechtfertigt damit seinen Mord. Also er könnte auch einfach sagen, ja, ich habe ihn umgebracht, weil der hat mich so genervt, dieser Nachbar, jeden Tag. Und da bin ich ausgerastet und habe ihn umgebracht. Übernimmt dann die Schuld für sich und die Verantwortung, das auch getan zu haben. Das tut er ja nicht. Sondern er sagt, es ist eine Zwangsläufigkeit unseres Handelns, dass wir jeden Tag das tun, was wir tun. Und um aus dieser Zwangsläufigkeit auszubrechen, habe ich meinen Nachbarn umgebracht. Was ja weitergedacht auch wieder eine Zwangsläufigkeit ist. Denn er hat es ja nur deswegen getan, weil er aus der Zwangsläufigkeit ausbrechen will. Also das ist schon sehr spitzfindig, wie der Herr Husen sich das da ausdenkt, oder?
Ja, also wie gesagt, das eine bei Herrn Husen ist tatsächlich, dass er den eigenen Mord rechtfertigen muss. Er spricht ja mit seinem Psychologen und dementsprechend versucht er ein gutes Bild abzugeben. Und deshalb geht er bis in die Französische Revolution zurück, um das Ganze rechtfertigen zu können. Aber es ist natürlich richtig, wenn man wirklich davon ausgeht, dass es seit jeher diese Spinnen Weben gibt, ja, diese Fäden, die alles miteinander allem verbinden, dann muss man sagen, es muss auch eine Verbindung geben zu seinem Mord. Aber er besteht ja auch darauf, dass egal wie alles zusammenhängt, dass das nicht bedeutet, dass man keinen freien Willen hat. Das gibt dann halt eben wieder neue Fäden. Die Verstrickungen, die man hat, so bis er erklärt das ja, so als würde man einen Stern sehen, der, den es lange nicht mehr gibt, aber der noch immer leuchtet. So empfinden wir oder sind mit uns verbunden Aktionen, die meinetwegen im 18. Jahrhundert in Frankreich passiert sind. Trotzdem kann man natürlich in einer bestimmten Situation, wenn man alle Fäden oder fast alle Fäden zusammen hat, sagen, okay, ich möchte jetzt nicht nichts tun, weil da geht es immer in eine bestimmte Richtung, sondern ich greife jetzt ein und das tut er.
Aber alle Fäden werden wir niemals herausbekommen. Genauso könnte man ja auch denken, ich stehe in Frankreich am Ufer, werfe einen Stein in den Atlantik, löse damit eine Welle aus und irgendwann kommt die Welle in den Vereinigten Staaten, in den USA an. Aber was sie auf dem Weg dahin erlebt und wo sie genau ankommt, das werde ich ja nie wissen und nie erfahren können.
Ja, das ist halt die Komplexität der Welt, ne? Aber das ist kein Argument gegen die Tatsache, dass man versuchen müsste, so viel wie mögliche Fäden zusammenzuhalten, sagt Husen. Ihm geht es ja auch darum, dass jetzt der Psychologe nicht einfach sagt, okay, der hat seinen Nachbar umgebracht, weil der Nachbar nervt ihn und was weiß ich was. Also diese Motivation, die man normalerweise herausfindet bei irgendeiner Tat, die geht ja vielleicht nicht allzu weit. Und dem versucht Husen natürlich davor zu kommen, indem er diesen irrsinnig langen Weg skizziert. Ne? Aber er sagt ja selbst auch, es ist nicht unbedingt so, dass ich alle Fäden zusammen habe.
Sie haben das eben angesprochen. Ja, wenn wir nun verstrickt sind in diese Zusammenhänge. Sie haben gesagt, wir haben trotzdem einen freien Willen. Aber widerspricht das denn nicht, verstrickt sein in Zusammenhänge und einen freien Willen zu haben?
Das glaube ich nicht. Also, wenn wir das Beispiel hier nehmen, ich schreibe ein Buch und natürlich möchte ich Öffentlichkeit. Und dann fragen Menschen mich, ob ich ein Interview mache. Dann kann ich mich entscheiden, obwohl ich kann natürlich auch sagen, nee, mache ich nicht. Dann habe ich halt keine Öffentlichkeit. Ja? Ich bin also schon in etwas verstrickt. Aber andererseits kann ich mich trotzdem immer wieder entscheiden. Und es ist ja auch, also tatsächlich, auch wenn ich jetzt nicht der Meinung von Husen bin, dass ich unbedingt bis ins 16. Jahrhundert gehen muss, wenn ich jemanden umbringe, um das zu rechtfertigen. Aber ich glaube, jede unserer Taten hat ja Konsequenzen. Also unmittelbare politische Konsequenzen, die wiederum Konsequenzen für was anderes haben. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt billiges Fleisch irgendwo kaufe und damit natürlich diese ganzen Prozeduren der Tierquälerei und der Massentierhaltung unterstütze oder ob ich mich für was anderes entscheide. Auch das ist allerdings wiederum bedingt dadurch, wie viel Geld ich eventuell habe, welche Sozialisation ich habe. Und so geht das immer weiter. Also ganz abwegig ist es nicht.
Sie sprechen auch darüber, welche Macht ein Schriftsteller hat und was ein Schriftsteller eigentlich tut, wenn er Geschichten schreibt. Bei Husen geht das so weit, dass er seinem Therapeuten vorab erzählt, was der am Abend erleben wird. Also das ist sehr gewagt und der Therapeut ist danach erstaunt, weil er tatsächlich den Abend so erlebt, wie der Schriftsteller es ihm erzählt.
Naja, das ist natürlich auch das Kokettieren, damit der Autor als Schöpfer, ja, der immer alles schon weiß. Wenn man Husens Erzählung ernst nimmt, ja, dass er tatsächlich gewisse Fäden aufgedeckt hat und dementsprechend auch Dinge viel besser interpretieren kann, dann könnte man ihm durchaus zutrauen, dass er auch einen Blick in die Zukunft etwas weiter werfen kann als wir selbst, ja. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite, man weiß ja nicht, ob überhaupt ein Wort von dem stimmt, was er sagt. Das ist ja diese Fiktion. Es ist ja immer so, dass man eine literarische Fiktion hat, die eine literarische Realität ist, aber gleichzeitig auch eine Wirklichkeit. Und die Sprache über diese Wirklichkeit ergibt eben die literarische Wirklichkeit. Das ist sehr eng geknüpft. Das kann aber auch sehr weit auseinandergehen.
Ist sein Nachbar denn nun tot oder hat der Autor diese Geschichte nur erfunden, dass sein Nachbar tot ist, innerhalb der Geschichte des Romans? Ist sein Nachbar aber doch tot? Das hat der Husen noch nicht erfunden.
Das würde ich auch so sehen. Das würde ich auch so sehen. Aber die Rechtfertigung dessen, warum er es getan hat, die hängt ja auch mit den anderen großen Themen zusammen, mit dem anderen großen Thema zusammen, nämlich diese Verschwörung von Medien und Politik gegen die Kunst. Ja? Auch da ist er ja mit verstrickt, weil er sagt, ich bin ein Opfer davon. Und ich glaube, man muss diese Themen alle zusammen sehen. Einerseits das erste Thema als literarische Realität. Realität, Wirklichkeit. Zweites Thema, dass alles miteinander zusammenhängt. Und drittens eben das Letztgenannte, ja, der Verschwörung gegen die Kunst. Und wenn man dieses Amalgam sieht, dann kann man auch nachvollziehen, warum Husen das macht. Aber was man eben nicht mehr weiß, ist, ist alles Lüge oder ist alles Wahrheit?
Tja, wissen wir das überhaupt? Das ist ja die interessante Frage. Jetzt kommen wir aber, Sie haben es bereits angedeutet, mehrfach auf diese Lunghi-Affäre zu sprechen, die Sie Lombardi-Affäre nennen. Was ist Fiktion? Was ist Realität? Und wer hat die Deutungshoheit und die Macht, Realität zu gestalten? Darum geht es in dieser Lombardi-Affäre. Dabei spielt im Hintergrund eine reale Affäre eine Rolle, eine Affäre um Enrico Lunghi, einem Museumsdirektor, einem ganz wichtigen Museumsdirektor in Luxemburg. Zunächst können Sie in einigen Sätzen uns erklären, was das für eine Affäre war.
Enrico Lunghi vom Museum für moderne Kunst in Luxemburg, der sollte ein Interview geben, und zwar dem Luxemburger RTL. Der Hintergrund dieses Interviews war, dass eine Künstlerin sich beschwert hat, sie würde nie ausgestellt und Lunghi würde ihr die Möglichkeit von Renommee, von Anerkennung eigentlich entziehen und oder ihr nicht ermöglichen. Was komplett absurd war, Künstler, die sich beschweren. Aber die Frau, die interviewt hat, die kam von einer Luxemburger Sendung, die wirklich sich dauernd mit irgendwelchen kleinen Problemchen von Hecken schneiden und was weiß ich. Jeder, der irgendwie meckert, darf in diese Sendung, und dann gehen die da knallhart recherchieren. Es ist eine groteske Sendung gewesen, ja. Und Lunghi ist ein sehr netter Mensch und hat dann halt da beantwortet und wirklich ordentlich beantwortet alles. Und dann hat diese Frau aber immer wieder die hat ihn genervt ohne Ende. Ich wäre weggelaufen. Er hat immer mitgemacht und irgendwann hat er die Kontenance verloren und hat ihr das Mikrofon so weggedrückt, was er nicht hätte tun sollen. Er hat wirklich die Kontenance da verloren. Ja. Ein bisschen später wurde dieses Interview gesendet, aber was man da noch nicht wusste, so zusammengeschnitten, dass es echt heftig aussah. Das heißt, die Tonspur war zusammengeschnitten worden und zusammengezogen worden. Also eine Fälschung im Endeffekt. Ja. Und aufgrund dieser Fälschung hat unser Premier sich eingemischt und gesagt, Lunghi, das wäre nicht in Ordnung, dass so ein Mann könnte nicht an der Stelle sein und so weiter. Also das hat Riesenkreise gezogen, sodass am Endeffekt nicht nur Lunghi abgedankt hat, sondern auch der Chef von RTL und auch andere Leute gehen mussten.
Ja, da sind wir bei dem Stichwort Fake News, das genau. Ja zurzeit auch in aller Munde ist. Aber hinter dieser Affäre, die in Ihrem Buch dann Lombardi-Affäre heißt, da geht es ja um die Bedeutung, die der Kunst und der Kultur beigemessen wird. Sie schreiben an einer Stelle, die Bevölkerung schlummert bei Wein und Warhol vor sich hin und kommt nicht auf die Idee, dass Kunst, eine Installation oder auch ein Gedicht, etwas mit ihrer Wirklichkeit zu tun hat und die Möglichkeit einer anderen Wahrnehmung, die der offiziellen Realität gefährlich werden könnte. Zitat Ende. Welcher Kultur- und Kunstbegriff steckt denn dahinter?
Ja, da steckt, glaube ich, der Kunstbegriff dahinter, dass Kunst etwas Zeitgenössisches erstmal ist. Das heißt, eine Auseinandersetzung mit Gesellschaft, mit menschlichen Interaktionen, mit sozialen Problemen und so weiter. Das heißt, es ist eine Sichtweise auf unsere heutigen Tage und in meinen Augen tatsächlich dementsprechend ein Beitrag, genau wie eine Rede im Parlament. Also, und das hat man ernst zu nehmen. Und das wird aber nicht gemacht. Deshalb redet man auch nie von zeitgenössischer Kunst, sondern immer von Kultur. Und Kultur ist alles, ja, auch der Einkaufswagen bei Aldi. Ein großes Missverständnis in der Politik ist eben auch, dass man dann die Kultur als etwas sieht, was den Menschen, ja, schöne Abende bringt, ein schönes Wohnzimmer. Und das hat aber mit Kunst nichts mehr zu tun.
Natürlich wollen Politiker eine Kultur, die ihre Politik stabilisiert. Wie genau kann man das denn regeln? Denn diese Politiker müssen ja auch mit öffentlichen Mitteln Kunst fördern, aber sie muss ihnen ja schwerfallen, Kunst zu fördern, die stört, die sie auch stört.
Genau, das ist das Problem. Das sehe ich absolut so. Das haben wir ja immer wieder. Diese Lunghi-Affäre ist eine Sache, aber zum Beispiel hier in Köln hatten wir mal, dass die Kulturdezernentin und Frau Reker plötzlich einen Theaterintendanten aus dem Hut gezaubert hat, der das Renommee hatte, dass er vor allem Wohlfühltheater für den Mittelstand macht. Ja? Und so einen will man dann in so einer Stadt wie Köln da installieren. Das geht natürlich nicht. Das muss man anders machen. Aber ich glaube, da steckt noch nicht mal böser Wille dahinter, sondern einfach einfach Ignoranz, weil man wirklich zeitgenössische Kunst teilweise nicht kennt. Oder wenn, dann in einer Sparte. Vielleicht kennt man Tanz, ja. Aber das reicht halt einfach nicht, wenn man Politiker ist. Und die meisten Politiker, die noch nicht mal im Kulturbereich arbeiten, die gehen vielleicht in ein Musical oder sie gehen mal in die Oper oder auch in ein Theater, wenn sie irgendeinen Autor haben, der eh schon kanonisiert ist, ja, Goethe meinetwegen. Und sie finden vielleicht Picasso toll, weil er ihr Wohnzimmer dekoriert. Aber das hat mit zeitgenössischer Kunst nichts zu tun. Das bedeutet, man ist in einer klassischen Moderne stecken geblieben. Und das ist der Tod der Kunst.
Das ist ja eine Zwangsläufigkeit. Inzwischen ist ja auch Schlingensief schon so weit, dass er im bürgerlichen Mittelstand gut und bequem toleriert werden kann. Das heißt, es braucht immer wieder neue Schlingensiefs.
Genau, genau so ist es. Man muss tatsächlich, wenn man moderne Kunst oder zeitgenössische Kunst ernst nimmt als Schaffender, dann muss man natürlich einen Beitrag leisten zum Zeitgenössischen. Wenn man irgendetwas machen will, um Leute einfach ein bisschen zu unterhalten, damit die Zeit totschlagen, das ist natürlich das gute Recht von jedermann. Aber ich würde es nicht als zeitgenössische Kunst bezeichnen.
Also diese Lombardi-Affäre oder Lunghi-Affäre, die hat sich jetzt in Luxemburg ereignet. Aber diese Tendenzen, mehr Musical statt Kunst, die beobachten Sie durchaus auch in anderen Ländern, auch bei uns in Deutschland, wie Sie gerade geschildert haben.
Ja, absolut, überall. Das ist, wie gesagt, glaube ich, noch nicht mal Bösartigkeit, sondern einfach, dass man sich noch nie richtig mit Kunst auseinandergesetzt hat. Aber man hat ja auch einen Fall, gerade in Europa, wenn man Ungarn guckt, wo mit europäischen Geldern eine Diktatur aufgebaut wird. Wenn man da mal guckt, was mit den Theatern, mit der Universität im Moment passiert, ja, wo alle patriotisch erzogen werden sollen und die Leute, die ein bisschen kritisch denken, ausgeschaltet werden. Da weiß man, wohin das im Endeffekt laufen wird. Also Kunst ist etwas extrem Wichtiges als Beitrag für eine andere Sicht, für ein differenziertes Miteinander umgehen und so weiter. Also wer das ignoriert, hat einfach weder Kunst verstanden, noch, glaube ich, ein Teil des Menschen.
Das sind spannende Gedanken, die Sie in Ihrem Buch in spannende Geschichten verpacken um den Romanhelden. Jeder Gedanke hat Auswirkungen, weil er am Anfang einer Tat steht oder am Beginn eines Nichtstuns. Das sagt Husen auch in Ihrem Roman. Wie meint der Autor das?
Wir haben vorhin schon darüber geredet, auch, dass das Handeln durchaus jede Handlung etwas Politisches zum Beispiel hat. Das heißt, man trägt etwas zur Gesellschaft bei, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas tue oder nicht und wie ich es tue. Ja, das hat Konsequenzen. Niemand muss denken, dass sein Konsumverhalten einfach nur für ihn etwas bedeutet. Nein, es bedeutet was für Leute in Bangladesch, die irgendwo Klamotten machen. Und ich glaube, das muss man begreifen, wie eng gerade in unserer heutigen Zeit alles miteinander verflochten ist. Und dann, glaube ich, kann man auch die eigene Position ganz anders mitreflektieren und dementsprechend auch handeln.
Ja, und das tut ja gerade jetzt, weiß Gott, Not, wenn ich zu einer Querdenker-Demo gehe und plötzlich neben Rechtsradikalen und Nazis stehe, dann sollte ich schon wissen, was ich da mache. Vielen Dank, Guy Helminger. Sein Buch mit dem Titel Die Lombardi-Affäre ist auch ein kurzweiliges Fest der Fabulierlust des Autors. Er jongliert mit Geschichten und Biografien, dass es eine Freude ist. Und dabei nimmt er uns mit auf die Reise, auch über große Fragen nachzudenken. Was ist Kunst? Welche Bedeutung hat sie? Welche Macht hat die Sprache und das Wort? Was macht ein Schriftsteller eigentlich, wenn er schreibt? Wie viel Macht hat er? Und schließlich sind wir in unserem Handeln frei oder eingesponnen in den Spinnweben unseres zwangsläufigen Tuns. Der Roman Die Lombardi-Affäre ist im Verlag Capybara Books erschienen. Das Buch hat 135 Seiten, kostet 17,95 €. Vielen Dank.
Bitte.